möchte euch eine Person vorstellen, die ich etwa mit 7-jährig kennengelernt habe, Ida Vetterli. Ida Vetterli war eine ältere Frau, die in Kishona in Pfin mit den Stöcken in den Gottesdienst gekommen ist. Sie hatte ein bisschen kleinere Füße gehabt und sie musste sie einbinden, weil sie starke Schmerzen gehabt mit ihren Füßen. Sie ist trotzdem im Gottesdienst auftaucht und eines Sonntags morgens ist sie gekommen und gesagt, ich habe einen Traum gehabt letzte Woche. Und in diesem Traum war ich im Himmel und meine Füße haben nicht mehr wehgetan. Und dann hat sie runtergeschaut und hat gemerkt, ihre Füße haben jetzt die richtige Größe. Ihre Füße sind geheilt gewesen. Oder man könnte auch mit dem biblischen Wort sagen, sie sind erlöst gewesen. Jetzt ist sie natürlich aufgewacht. Die Füße haben immer noch wehgetan. Sie hat ihre Füße eingebunden, hat ihre Stöcke genommen, in den Gottesdienst gekommen und hat uns das erzählt. Und sie war überhaupt nicht jetzt so frustriert wegen dem. Man hat gemerkt, die Tatsache, dass sie weiss, was jetzt wird passieren, irgendwann in ihrem Leben, wenn sie bei Jesus darf, sie hat ihre neue Kraft gegeben, ihre schmerzenden Füße zu ertragen. Und das war eine Frage, die wir gestellt haben letzten Sonntag. Mehrere Leute haben das gesagt. Wie ist es denn, wenn wir wissen, wir haben einen geschenkten Körper, das ist das, was wir vor 2 Sonntagen gesehen haben, etwas, was wir sollen danken sagen dafür. Selbst dann, wenn es nicht hat drin, ist unser Körper gut. Und wir dürfen eines Tages auch einen ganz erlösten Körper haben, jetzt schon zum Teil. Eines Tages vollständige Erlösung in der Ewigkeit. Was heisst jetzt das für das, wie wir leben, mit unserem Körper, in den Nöten und auch in anderen Bereichen. Und man kann zusammenfassend sagen, dass Christen, die verstanden haben, was die Bedeutung vom Körper ist, die weihen ihren Körper im Dienst Jesu. Darum haben wir heute das Thema, der geweihte Körper. Und wir schauen aus 2 Kapiteln im 1. Korintherbrief an, wie das angewendet worden ist zur Zeit von Jesus und vom Neuen Testament. Wir schauen an, wie das aussieht hier in dieser kleinen Stadt in Korinth, in dem heutigen Griechenland. Das war ein ganz heidnisches Umfeld. Die sind zum Glauben gekommen aus einer heidnischen Lebensweise raus. Und wir schauen an, wie die das gelebt haben. Und ihr dürft, wie die letzten Mal auch, auf Slido könnt ihr eure Fragen platzieren. Nachher wird Sonja am Schluss im Gottesdienst nochmal vorkommen und die Fragen stellen. Wir werden dann ins Gespräch kommen miteinander dazu. Herzliche Einladung, das zu machen. Jetzt in dieser Gemeinde in Korinth, da hat es 2 Slogans gegeben, die einander erzählt haben. Also in der christlichen Gemeinde hat es so getönt, 1. Korinther Kapitel 6, Vers 12, alles ist mir erlaubt, ich kann machen, was ich will, haben sie sich gesagt. Und, nächster Vers, das Essen ist für den Bauch und der Bauch für das Essen. Beides hat Gott zur Vergänglichkeit bestimmt. Um was ist es da gegangen? Wir werden nachher sehen, die Männer, also die christlichen Männer in dieser Gemeinde, die sind zu Prostituierten gegangen. Und sie haben das als ihr Argument gebraucht. Sie haben gesagt, wenn ich Hunger habe, dann esse ich. Wenn ich Lust auf Sex habe, dann gehe ich zu einer Prostituierten. Und das geht, weil der Körper keine Bedeutung hat. Der Körper ist zur Vergänglichkeit bestimmt. Das ist das, was da dahinter steckt. Also ihre sexuelle Zügellosigkeit und Promiskuität war angetrieben von einer ganz bestimmten Sicht, was den Körper anbelangt. Und darum haben sie gesagt, ich kann machen, was ich möchte. Jetzt, wir müssen vielleicht ein bisschen Verständnis haben, ich verteidige nicht ihr Verhalten, aber die sind aus einem heidnischen Denken herausgekommen. Für sie war das einfach normal in ihrem heidnischen Leben. Und der Paulus reagiert jetzt auf eine ganz besondere Art und Weise. Er kommt nicht einfach mit Verbot und Gebot dorthin, sondern er macht etwas anderes. Im nächsten Vers lesen wir, genauso wie Gott den Herrn, also Jesus, von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Was macht da der Paulus? Mit dieser Aussage widerspricht der Paulus ganz direkt dem Element im Denken der korinthischen Männer, wo der Antrieb war dazu, dass sie zu Prostituierten gegangen sind. Er geht direkt zum Kern der Sache. Und er sagt, ihr habt da falsch gedacht, euer Körper ist nicht vergänglich. Euer Körper hat Ewigkeitswert. Und darum hat der Körper Bedeutung und darum ist es auch nicht bedeutungslos, was ihr mit eurem Körper macht. Er geht da direkt in den Kern von ihrem Argument. Und was wir da sehen, ist, dass der Paulus den Männern möchte eine neue Logik mitgeben, eine neue Plausibilität, ein neues Denken über die Bedeutung vom Körper. Und von dem ausgehend wird sich dann ihr Verhalten verändern. Und er entwickelt die Theologie vom Körper in den nächsten Versen. Ich zeige euch einfach ein paar Büsterli. Im nächsten Vers sagt er, darf da ein Mann seinen Körper, der doch Christus gehört, mit dem einer Prostituierten vereinigen? Niemals. Wenn du verstanden hast, was die Bedeutung vom Körper ist, sagt der Paulus da, dann wirst du checken, wie unlogisch, wie daneben das ist. Jetzt, was er da sagt, ist, er geht von, dein Körper wird erlöst in der Ewigkeit, du kommst einen neuen, ewigen Körper über, geht dazu, dein Körper gehört nicht dir, sondern Jesus. Und der Sprung, den haben wir mal vom Hintergrund von der biblischen Theologie, von der Erlösung verstehen. Israel ist erlöst worden aus der Gefangenschaft und Herrschaft in Ägypten unter dem Pharao und wird erlöst innen in die Herrschaft von Yahweh, dem Gott der Bibel. Erlösung hat in der Bibel immer mit einem Herrschaftswechsel zu tun. Und der Paulus sagt da, wenn du erlöst wirst von Jesus und dein Körper erlöst wird von Jesus, kommst du in seinen Herrschaftsbereich. Und darum gehört dein Körper streng noch gar nicht mehr dir selber, sondern er gehört Jesus. Und das bedeutet, dass so ein Handeln keinen Sinn macht. Jetzt in unserer Zeit ist eine Aussage, dein Körper gehört nicht dir, ganz heikel. Weil unseren Kindern an der Schule erklärt man, dein Körper gehört dir und nicht jemand anderem. Auch als Schutzmechanismus vor sexuellen Übergriff. Und das macht auch Sinn, das hat auch etwas. Jetzt, die Bibel würde da vielleicht nuanciert, aber bedeutungsvoll anders formulieren. Die Bibel würde sagen, dein Körper ist dir geschenkt von Gott. Und du sollst es als Geschenk in der Verantwortung vor ihm leben. Wenn wir einfach den Satz nehmen, mein Körper gehört mir, dann kann der radikalisiert werden in Sachen, die wieder nicht mehr gut sind. Zum Beispiel bei der ganzen Abtreibungsdebatte wird diese Aussage auch gebraucht für Missbrauch gegenüber anderen. Also die Aussage, mein Körper gehört mir, ist auch problematisch. Die Bibel würde das bedeutungsvoll anders sagen. Wir sagen, dein Körper ist dir geschenkt. Er ist dir geschenkt, aber er ist geschenkt. Und wenn du an Jesus glaubst, gehört dein Körper Jesus. Und das ist für die Frauen zum Beispiel damals ein Befreiungsschlag gewesen, weil ihren Körper hat der Mann gehört. Der Körper der Kinder hat der Ältere gehört. Der Körper der Sklaven hat der Herr gehört. Und es ist nicht überraschend, dass in der Christenheit vor allem am Anfang Frauen zum Glauben gekommen sind. Die haben gesagt, endlich ein Glaube, wo ich mir selber wieder zurückgeschenkt wird. Und die Frauen sind in Scharen zum Glauben gekommen. Und Männer werden dann im gleichen Brief instruiert, anders mit den Frauen umzugehen. Also was wir hier haben, ist ganz etwas Präzises. Etwas, wo, wenn man es versteht, eine wunderbar befreiende Botschaft ist. Auch für dich vielleicht, wenn du sagst, mein Körper gehört nicht mir, dann gehört er auch nicht euch. Dann macht es nichts, was ihr denkt über mich. Und übrigens, es macht auch nichts, wenn ich denke über meinen Körper. Auf was kommt es darauf an, was Jesus über meinen Körper denkt? Was für ein Körper ist schön für Jesus? Das werden wir dann nachher noch sehen. Also, da, weil wir auch ein verschrobenes Denken haben, ein verschrobenes Denken über uns selber, ist da etwas sehr Befreiendes. Endlich können wir wieder zurückgeführt werden ins Leben, wenn wir anerkennen, unseren Körper gehört Jesus und wird uns zurückgeschenkt. Und in der Verantwortung vor ihm dürfen wir leben. Also da hat es ein ausführliches Argument, das er diesen Mann bringt, ihnen hilft, eine neue Logik über ihren Körper zu haben. Und dann sagt er, überleg doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Merkt er immer Körper, Körper, Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib. Und der Grund, warum ich euch das jetzt hier zeige, ist einfach zu euch andeuten, der Paulus und überhaupt die biblischen Autoren, die nehmen ihre Einsichten, was die Bedeutung vom Körper ist, nicht nur vom Ende eines Tages werden wir einen neuen erlösten Leib haben, sondern auch vom Anfang. Der Paulus spielt auf einer grossen Klaviatur, von ganz links auf dem Klavier bis ganz rechts. Schöpfungstheologie und, man nennt das im Fachsprach, Eschatologie. Die Frage vom Ende der Zeit. Dann der nächste Vers, den ich euch zeige, Vers 18. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Also was wir da sehen, ist, dass wenn man versteht, was die Bedeutung von unserem Körper ist, dann sagt die Bibel, weihet euren Körper, liebe Christen, der sexuellen Reinheit. Also ein geweihter Körper ist ein Körper, der bemüht ist, sexuelle Reinheit zu leben. Das ist das eine, was wir hier sehen. Das ist sehr unpopulär in vielen Kreisen, übrigens auch in christlichen Kreisen, in sehr prominenten christlichen Kreisen, aber wir halten fest, Paulus würde denen sagen, das Ziel vom Leben als Christ ist eine Weihe zur sexuellen Reinheit. Was auch immer das genau bedeutet, das ist da, wo es darum geht. Und das Spannende da, finde ich, ist die Motivation, die Paulus braucht. Er sagt, bei keiner Sünde versündigt er, der Mensch, sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper, wie bei sexueller Unmoral. Der Paulus sagt diesen Männern jetzt da nicht, wenn wir die vor Augen haben, ihr vergönnt euch an den Prostituierten. Ihr entwürdigt sie. Jetzt, das Argument gibt es auch in der Bibel. Was er da für eine Motivation bringt, ist eigentlich der Eigennutzen vom Mann. Darf er da? Ist das nicht ein bisschen frech? Es ist mindestens interessant und bemerkenswert. Das andere ist auch wahr, aber der Paulus sagt da, und ich lasse noch mal ein bisschen hirnen, warum er das vielleicht macht. Der Paulus sagt da, es geht auch um euch selber. Und das ist ganz ein wichtiges Argument in unserer Zeit. Sexualität wird im Moment in allen Argumenten fast ausschließlich geführt über, ich kann machen, was ich will, solange ich niemand anderem schade. Das Argument gehört ihr ganz, ganz viel. Jetzt natürlich sollte mir niemand anderem schaden. Natürlich sollte es einvernehmlich sein. Aber wenn das einzige Argument ist in der Sexualethik, dann kannst du ganz einen Haufen Sachen argumentieren und rechtfertigen, die nicht gut sind, aus Sicht der Bibel. Zum Beispiel Polyamorie. Polyamorie, das ist die moderne Fassung von viel Ehe oder von viel Beziehung. Das wäre, wenn ich und meine Frau, da wäre nochmal ein Mann involviert und nochmal eine Frau. Und wir haben es alle ein bisschen miteinander. Das wird offiziell als eine Lebensform anerkannt. Und in der deutschen Kirche gibt es schon Rufe, um solche Beziehungsnetzwerke zu segnen. Okay? Das kannst du natürlich rechtfertigen, wenn du nur ins Feld führst, es geht darum, niemand anderem zu schaden. Der Paulus sagt dann, nein, es geht nicht nur um das, es geht auch um die Würde von deinem eigenen Körper. Und eine von den Schlüsselfragen in ganz vielen Auseinandersetzungen von unserer Zeit ist, was sagt da, was ich da vielleicht mache oder machen möchte, über deinen eigenen Körper aus? Das ist ganz ein spannender Ansatz, einer, der überhaupt nicht geführt wird und wo wir hier in der Bibel haben. Ich behaupte, die Bibel ist da weit unserer Zeit voraus. Zusammenfassend kann man sagen, der Paulus löst das Problem von der heidnischen sexuellen Zügellosigkeit, wo in der christlichen Gemeinde gelaufen ist, mit der biblischen Theologie vom Körper. Ich hoffe, das ist das, was ihr hier seht. Und das ist für unsere Zeit sehr bedeutungsvoll. Wir können nicht einfach sagen, das darfst und das darfst nicht. Wir können nicht einfach nur sagen, das ist geboten und das ist verboten. Wir müssen, und der Paulus macht es uns vor, eine Logik mitliefern. Warum denn? Die jungen Leute haben schon seit Jahren angefangen, uns zu fragen, ja, warum denn das und warum selbst nicht? Und wenn wir nur sagen, so ist es, wenn sie nicht verstehen, nicht eine Plausibilität mitgeliefert bekommen, ist es kein Wunder, dass alles aus dem Ruder läuft. Der Paulus schafft da bei Leuten, bei Männern, die zu Prostituierten gehen. Er sagt, nicht einfach nur, ihr dürft nicht, das ist eine Schweinerei. Er gibt ihnen eine Logik mit, warum denn nicht? Und an der müssen wir arbeiten, liebe Christen. Wir da bei uns in unserer Gemeinde und in der Christenheit allgemein. Das ist das, was die Gemeinde anbelangt. Aber wir müssen es auch persönlich an uns heranlassen. Christen weihen ihren Körper der sexuellen Reinheit, weil sie verstehen, was die Bedeutung von ihrem Körper ist. Jetzt noch vor ein paar Jahren, vielleicht vor ein paar Jahrzehnten, hat man da aufgehört. Bei diesem Komma hat man einen Punkt gesetzt. Es ist viel wichtiger geworden, heute zu erklären, warum. Genauso wie beim Paulus. Warum ist denn das so? Was macht Sinn? Und der Paulus gibt eine Erklärung und die Frage an dich und an mich ist, habe ich verstanden, was Bedeutung, die tiefe Bedeutung von unserem Körper ist? Und aufgrund von dem hast du verstanden, dass du deinen Körper kannst weihen zur sexuellen Reinheit. Das ist der erste Punkt, den wir hier sehen. Der Paulus schließt das 6. Kapitel mit einem bekannten Vers ab. Wenn du schon ein bisschen länger Christ bist, hast du den vermutlich auch schon gehört. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt? Also wir sind eine Art ein heiliger Tempel, der rein sein soll, und da wird das Wort Leib gebraucht. Das bedeutet nicht nur den Körper im Sinn vom physischen Körper, sondern auch die Seele. Wir betonen in dieser Serie ganz besonders den physischen Teil, ganz bewusst, aber da ist auch die Seele gemeint, und da heisst es, dass wir als Menschen Wohnort sind, ein Tempel vom Heiligen Geist von Gott. Und die Wirkung, die das hat, ist, und dass ihr euch nicht selbst gehört. Nochmal ein ist das gleiche Argument. Und dann kommt das, was mich so angesprochen hat. Denn ihr seid teuer erkauft, da haben wir Erlösungsdenken von der Bibel. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Lobet Gott mit eurem Körper. Und das ist, bitteschön, viel mehr als nur, ich hebe meine Hände auf, wenn wir Lieder singen. Das auch. Oder wenn wir beten, auf Knie gehen. Es ist viel, viel mehr. Wir haben hier eigentlich eine allgemeine Theologie, die sagt, Christen, die verstanden haben, was der Körper bedeutet, preisen Gott mit ihrem Körper. Beispielsweise durch sexuelle Reinheit, aber in ganz vielen anderen Bereichen. Sie dienen dem Herr Jesus mit ihrem Leib, mit ihrem Körper. Christen weihen ihren Körper, indem sie ihren Körper einsetzen für das Reich Gottes. Wir haben ein Beispiel von dem in der Bibel. Eine Frau namens Tabitha, die verfrüht gestorben ist. Und der Petrus-Apostel wird gerufen, der Herr, und die hinterbliebenen Witwen sagen dem Folgendes: Es traten alle Witwen zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Was hat Tabitha gemacht? Sie hat Jesus dient, sie hat ihn gepriest mit den Fingern. Sie konnte nähen. Das ist so etwas, was gemeint ist. Und wir können eigentlich unseren Körper durchgehen. Ich bin das in der Vorbereitung. Ich habe überlegt, ja, welche Körperteile kann ich wie einsetzen, um zu preisen? Und ich war sofort bei den Händen und bei Markus Bommeli, der zu uns in die Gemeinde kommt und die wunderschöne Deko geprägt hat. Ihr habt euren Körper geliefert für Bilder. Der Markus Bommeli hat die ganze Gestaltung verantwortet mit dem Team. Und der Markus hat uns vor vielen Jahren so eine wunderschöne Figur gebracht, die er selber mit seinen Händen gemacht hat. Die hat mich tief berührt in der Seele. Die, die noch vor einigen Jahren in der Gemeinde waren, die haben gesehen, dass wir diese Figur da vorne als grosse Bühnenfigur hatten. Und er hat ganz viele schöne, geistlich bedeutungsvolle Sachen gemacht mit seinen Händen. Zum Beispiel so Sachen, wo es starke Bearbeitung von Holz gibt mit Schwarz. Das ist verbrenntes Holz, das hat Bedeutung. Er schafft viel am Thema auch Liebe, Versöhnung, Vergebung, Gnade. Und wir sehen da, wie er am Schaffen ist, in dem Feuer, wie er das Holz brennt, bedeutungsvoll. Und ich bin mit ihm zusammengesessen und habe mit ihm ein Gespräch geführt darüber, was das für ihn heisst, jetzt eben mit seinen Händen Gott zu preisen und zu dienen.
Das nimmt mich ein bisschen Wunder. Weißt du, hat das für dich eine geistliche Bedeutung, das, was du mit deinen Händen machst, die schönen Gegenstände? Hat das für dich etwas zu tun mit deiner Beziehung mit Jesus? Wie ist das?
Ja, ich denke es auf jeden Fall. Also eben, es hat eigentlich schon früh angefangen in meiner Kindheit, dass mein Vater ist auch Handwerker gewesen und hat uns viel einfach gezeigt, was man alles machen mit den Händen. Wir sind nicht eine intellektuelle Familie gewesen, sondern wirklich eine handwerkliche Familie. Und ich habe auch gleich gemerkt, dass mir das eigentlich Freude macht. Und so habe ich dann einen handwerklichen Beruf als erstes gelernt. Und ja, mich hat das immer fasziniert, einfach etwas Schönes mit den Händen zu machen. Darum ist dann ja später auch der Beruf, der Maler, eigentlich ein Beruf gewesen, den ich dann gewählt habe. Und ja, es hat sich dann weiterentwickelt. Eben, ich habe dann irgendwann angefangen, einfach auch Freude bekommen an schönen Sachen. Ja, eben so ein bisschen künstlerische Sachen und einfach gemerkt, dass ich auch das Flair und das Auge eigentlich für das habe. Und ja, es wird mir eigentlich erst jetzt so in dieser Serie oder ja, jetzt in diesen Gesprächen eigentlich ein bisschen bewusst, dass für mich ist das, was ich mit den Händen mache, das ist eigentlich meine Sprache, etwas von Gottes Schönheit zum Ausdruck zu bringen. Und da bin ich noch ein bisschen am Üben, eben, manchmal ist der Selbstwert nicht so der Grösste. Und dann, ja, und ich glaube auch, dass bei uns in der christlichen Welt, dann in der so, dünkt es mich manchmal, ist es nicht so gefragt. Eben das Wort ist das, was zählt. Und dann merke ich, ja, da bin ich schon ein bisschen geprägt. Und merke, ja, vielleicht dürfte ich da ein bisschen mehr Raum bekommen. Und eben, ich muss mich nicht verstecken, sondern darf das auch zeigen.
von Jesus her, von der Bibel her, ist das Praktische genauso, ist gleichwertig.
Mhm. Ich habe Freude, wenn ich mit meinen Händen auch jemandem dienen kann. Und darum habe ich eigentlich auch Freude, in der Gemeinde den Dienst zu machen. So ein bisschen im Hintergrund. Und gleich eben, kannst du die Leute freuen.
Der Markus macht etwas ganz, ganz Schönes mit seinem Körper und man merkt, er dient Jesus mit dem. Und wir haben etwas davon. Und die Frage ist an dich, wie könntest du deine Hände, deine Finger zum Beispiel oder deine Arme einsetzen? Überleg dir das einmal. Es kann sein, dass eine verwitwete Person schon lange eine Umarmung bräuchte von dir. Könnte sein, dass das ein Dienst Gottes ist, an Gott ist, wo du mit deinen Armen machst. Überleg mal, wie du deine Körperteile könntest einsetzen, deine Füße. Zu wem könntest du mit deinen Füßen laufen und besuchen? Ein Besuchsdienst hat mit Gott preisen, mit den Füßen zu tun, beispielsweise. Oder mit deinen Augen. Was könnte das heissen? Zum Beispiel, wie schaust du die Menschen an, wenn du sie siehst? Siehst du sie einfach von ihrem Geschlecht her? Da ist ein Mann, da ist eine Frau, da ist nicht nur schlecht. Oder wie ist es mit der Hautfarbe? Du schaust die Leute von ihrer ethnischen Herkunft an. Oder schaust du nicht mit deiner Voreingenommenheit die Menschen an, sondern schaust du sie an als Ebenbild Gottes, so wie sie geschaffen worden sind. So wie du die Menschen anschaust, preisest du Gott oder nicht. Und das ist der Körper, wo Jesus gefällt. Ein Körper, wo Jesus gefällt, ist nicht einer, der Photoshop perfekt ist, sondern wo ihm dient. Wie auch immer dein Körper aussieht, du kannst deinen Körper einsetzen, um Gott zu dienen. Das ist das, was wir hier sehen. Christen weihen ihren Körper, indem sie ihren Körper einsetzen, für das Reich Gottes. Was für etwas Cooles, was wir alle machen können. Dann das Letzte. In dieser Gemeinde in Korinth, da haben sie ganz viel über die Auferstehung geredet miteinander. Sie haben gesagt, wenn wirklich die Toten auferstehen, wie funktioniert denn das, wenn wir den neuen Körper bekommen? Wie geht denn das? Und im 15. Kapitel, im Vers 35, lesen wir von dieser Frage. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib werden sie kommen? Wie geht denn da zum Beispiel, wenn ich mich kremieren lasse und ich bin nicht mehr rum? Ich bin nur noch Asche. Wie stellt jetzt Gott das an, mir einen neuen Körper zu schenken? Was ist, wenn ich von Leuen gefressen worden bin und durch das Verdauungssystem eines Tieres müssen, irgendwie durch? Was ist, wenn ich in einer atomaren Explosion pulverisiert worden bin? Da hat ja Gott kein Material, um den neuen Leib irgendwie zu erschaffen. Und was für ein Leib komme ich über? Erkennen wir den anderen noch? Was für ein Alter haben wir? Hat der Paul denn seine Haare wieder oder nicht? Wie ist der technologische Stand? Ich meine, oder, es ist schon schwierig genug, meiner Mutter ein Handy zu erklären, geschweige denn ein Smartphone. Aber der Mose ist ja dann auch noch dort, hat keine Ahnung, was ein DVD ist. Wie geht denn da? Und es gibt so viele Fragen um das herum. Und der Paulus hat das gekannt. Und der Paulus sagt, Achtung, es ist okay, Fragen zu haben in diesem Bereich. Aber eure Fragen dürfen nicht dazu führen, dass ihr anfängt zu denken, das ist gar nicht möglich. Logisch ist es für Gott möglich. Und er braucht ein harsches Wort im nächsten Vers. Er sagt, du Narr, wo so Fragen stellst und zweifelst. Du Narr, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was er da dann macht in diesem nächsten Vers, ist, er sagt, wenn ihr Antworten auf eure Fragen habt, wie geht es weiter in der Ewigkeit, schaut in der Schöpfung. In der Schöpfung seht ihr Sachen, die Gott bereits jetzt schon macht und die er dann auch an euch wird vollziehen wird, dann, wenn es so weit ist. Und da fährt er an und sagt, was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Was meint er? Damit es Äpfelbäume gibt, muss man einen Äpfelsamen, einen Äpfelbaumsamen in die Erde tun. Der stirbt. Wenn du Rüebli willst, musst du Rüeblisamen in die Erde tun. Der Samen stirbt und erst dann gibt es ein Rüebli. Und was er da sagt, ist, der Weg durch den Tod und auch alle Sachen, die mit dem Sterben verbunden sind, auch der Alterungsprozess, sind ein Teil vom Sterben und das ist ein Teil von dem, was nötig ist, damit das neue Leben kann entstehen. Was heisst das? Das heisst, dass Christen nicht beerdigt werden, die werden gepflanzt. Wenn du an deine Beerdigung denkst, an was denkst du denn? Ja, das ist eine Pflanzung. Der Tod ist nicht ein Vernichter von Leben eigentlich, sondern ist ein Gärtner. Und wir sehen da, dass der Paulus sagt, wir können völlig neu anfangen, über unser Leben zu denken, über die Nöte im Leben, auch die körperlichen Nöte und auch über unseren Tod. Überleg doch mal, ob das eine andere Perspektive in dein Leben gibt, wenn du an deine Beerdigung denkst. Und er führt dann in den darauffolgenden Vers sagt er, von was das unseren Körper und unsere Existenz prägt ist, jetzt. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Jetzt, was da interessant ist, sind die Wörter, die er braucht, zum Beschreiben, wie unsere Existenz jetzt ist. Oder Frau Vetterli mit ihren Füßen, da ist Schwachheit da, da ist Verweslichkeit da, da sind auch Alterungsprozesse da. Und von der Bibel her gesehen kann man sagen, dass Runzeln und graue Haare nicht eine Bedrohung sind, sondern eine Verheißung. Okay? Das ist das, was wir hier sehen. Wir denken nochmal einmal völlig anders über das, was uns vielleicht auch Not bereitet in unserer Existenz, jetzt bevor der Tag kommt, wo wir eines Tages werden dürfen bei Jesus sein. Und man könnte es so zusammenfassen, das Vorhandensein von ungeheilten Behinderungen, Krankheiten und Alterungsprozessen. Die einen werden geheilt, aber was ist mit denen, die nicht geheilt werden? Es sind kein Grund, unseren Körper aufzugeben, in einen anderen Körper zu wechseln oder ihnen ganz zu entfliehen versuchen. Christen weihen ihren Körper, indem sie die körperlichen Nöte tragen, die im Moment ungeheilt bleiben. Das ist Teil von unserem Weihen in unserem Körper, unserer Hingabe an Jesus. Und ich habe ein Interview geführt über genau diese Frage. Mit der Ida konnte ich nicht mehr reden, sie ist nicht mehr unter uns. Aber der Sammy Kuhn, der mit dem Rollstuhl am liebsten in Gottesdienst kommt, habe ich ein Gespräch geführt über genau diese Frage.
Sammy Kuhn, ich durfte dich vor vielen Jahren kennenlernen als junger Mann, fitter Mann, rumgerannt, sportlich rumgedüset. Und dann ist ein Unfall passiert, du hast eine Art Badeunfall gehabt. Seit dem Tag bist du gelähmt. Manchmal heilt Gott, übernatürlich. Wir haben auch schon für dich gebetet, das ist nicht passiert bis jetzt. Wie kommst du zu Schlag mit dem Gedanken, dass du immer an den Rollstuhl gebunden sein wirst, bis du in die Ewigkeit gehen darfst?
Ja, also, das ist nicht ganz einfach. Da muss ich ehrlich sagen. Also, es ist aber auch so ein bisschen wellenartig. Also, es gibt Höchst und Tiefs. Es ist nicht immer genau gleich. Und jetzt auch, ich merke auch über die Jahre, über die Zeit, verändert sich auch mein Bild von mir selber, wenn ich das Ganze in den Alltag handeln kann. Es wird besser, zum guten Glück.
Macht das einen Unterschied, zu wissen, es wird eines Tages wird ich einen erlösten Körper haben, wo ich wieder laufen, springen, meine Arme kann brauchen, völlige körperliche Eigenständigkeit wieder verlangen, ins Bett fliegen und mich selber kann trüllen. Macht die Gewissheit, dass das einmal wird der Fall sein, einen Unterschied fürs Ertragen von dem, wie es jetzt ist für dich?
Es macht einen riesigen Unterschied, ja. Also einfach einmal die Aussicht auf das, dass man dann wieder den alten Körper oder deinen Körper wieder kann schauen und die voll komplett Kontrolle darüber haben. Aber jetzt ganz ehrlich, wenn ich in so einer schwarzen Zeit wie in einer dunklen Phase, denke ich keinen Moment an das. Also es treibt mich jetzt nicht durch.
Der Satz, wo bei mir so mitgeht im Moment, ist das. Das Ertragen von der körperliche Nöte ist in sich eine Würdigung von meinem Körper. Also das würde jetzt heissen, auf dich bezogen, und dann nicht mit dem Wunder, ob das, was du denkst von so einer Aussage, oder? Aber die Aussage wäre, wenn du, Sammy, die Nöte von deinem Körper ertreibst und erduldest, mit Zähneknirschen, mit Wut manchmal, mit Bekümmerung, aber du ertreibst es, dann ist das in sich eine Würdigung von deinem Körper, weil es ist der Körper, den Jesus möchte erlösen.
Ja, also es ist so, wenn ich jetzt freiwillig wählen könnte, würde ich die Würdigung haben oder würde ich einfach gesund leben, ohne denn die Würde am Schluss zu haben, würde ich mich klar fürs Zweite entscheiden. Aber dass ich den Leidensweg gehe, den ich jetzt sowieso muss, also ich habe ja gar keine Wahl, ist es schön zu wissen, dass das auch eine Würdigung vom Körper ist. Natürlich. Ob mich das jetzt durchdreht, nicht. Eher nicht, das ist eine andere Frage. Genau. Aber wenn ich die Wahl hätte, wäre ich klar, der einfache Weg gehen, das ist klar.
Das ist klar.
Da bin ich ehrlich. Also, ja.
Also es bleibt anspruchsvoll. Christen weihen ihren Körper, indem sie die körperlichen nicht tragen, die im Moment ungeheilt bleiben, aber es bleibt wirklich notvoll. Es tut nicht einfach nicht mehr weh. Es tut immer noch weh. Die Erlösung kommt aber. Und wir möchten jetzt unseren Gott anbeten und ihm Danke sagen für vieles, was wir gelernt haben in dieser Serie. Unser Körper ist uns geschenkt worden von Jesus, als etwas Gutes, etwas, wo wir wirklich sagen dürfen, danke. Sogar der Sani hat im Interview, wo natürlich länger gegangen ist, gesagt, ich bin dankbar, dass mein Körper in den allermeisten Bereichen einfach nur ein guter Körper ist. Unser Körper wird erlöst durch das, was Jesus für uns gemacht hat. Und wir dürfen unseren Körper weihen, hingeben, in verschiedenster Art und Weise. Und ich lade dich ein, diese Gedanken mitzunehmen, jetzt, wenn wir Gott auch arbeiten miteinander.